Hallo, ich bin Ivan Blatter, dein Produktivitätscoach. Ich führe dich und dein Team dazu, produktiver und stressfreier zu arbeiten. Heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast bei mir und der sagt das hier.
Im Supermarkt, spätestens wenn man an die Kasse kommt, stehen ja immer diese ganzen Süßwaren. Das ist einerseits natürlich ein bisschen für die Kinder, das ist aber genauso auch verkaufsstrategisch ganz clever platziert, auch für die Erwachsenen.
Ja, ich freue mich über deine Entscheidung, mir und meinem Gast Tino Engel ein paar Minuten zuzuhören. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Wir treffen ja jeden Tag aber tausende Entscheidungen. Unser gesamtes Leben wird von unseren Entscheidungen gestreut oder beeinflusst. Wie du deine Entscheidungsfähigkeit trainieren kannst, was Poker mit Entscheidungen im Unternehmen zu tun hat, wie du Entscheidungsmüdigkeit verhindern kannst, und natürlich diese Geschichte hier mit den Süßwaren im Supermarkt und was die mit deinem Unternehmen zu tun haben, ja, all das und vieles mehr erfährst du in meinem spannenden Gespräch mit Tino Engel. Ich habe dieses Gespräch vor etwa 2 Jahren geführt mit Tino. Damals gab es ja noch meinen zweiten Podcast, den ich mittlerweile eingestampft habe, aber der Tino erzählt so viele interessante und spannende Dinge, dass ich gedacht habe, komm, das Interview, das musst du noch einmal publizieren. Bevor ich jetzt aber das Wort und den Ring freigebe für Tino, möchte ich dich noch zu einer weiteren Entscheidung motivieren. Okay, das war jetzt ein bisschen bemüht, aber ich will dich schlicht und einfach auf meinen Online-Workshop «Arbeite klüger, nicht härter» aufmerksam machen. Der Online-Workshop «Arbeite klüger, nicht härter» hilft dir, zu deiner persönlichen Arbeitsorganisation zu finden, und zwar, und das ist das Spezielle, unter meiner Anleitung. In der Gruppe sorge ich dafür, dass jeder aus der Gruppe am Ende von diesem Online-Workshop wirklich seine individuelle Arbeitsorganisation gefunden und implementiert hat. Das Ganze findet, wie der Name schon sagt, online statt und wir werden im Mai 2020 damit starten. Anmelden kannst du dich noch bis ungefähr Ende April 2020. Und wenn du das hier danach hörst, dann macht das auch nichts, geh trotzdem auf die URL produktiver.ch/OWS, denn diese URL wird immer auf die aktuelle Ausgabe des Online-Workshops führen. Das heißt, ich werde diesen Online-Workshop immer wieder mal durchführen. Aber so günstig und so toll wie dieses Jahr wird er selbstverständlich nie mehr sein. Also produktiver.ch/OWS, wenn du deine Arbeitsorganisation endlich in den Griff bekommen möchtest. So, genug der Werbung. Zurück zu Tino Engel und sein Interview, das ich mit ihm vor etwa 2 Jahren führen konnte. Ja, damit übergebe ich direkt dir das Wort, lieber Tino. Stell dich bitte selbst kurz vor.
Hallo Ivan, grüß dich. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ein paar Worte vorweg von mir. Ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Und das ist immer eine recht schwierige Frage. Wer bin ich eigentlich? Da zwingst du mich quasi gleich am Anfang in tiefe Selbstreflexion. Beruflich betrachtet bin ich Partner und Lead Trainer von ActionLab Germany. Das ist eine Trainingscompany und wir liefern Trainingsprogramme, wir entwickeln und liefern Trainingsprogramme für Unternehmen hier in Deutschland, mhm. unter anderem Deutschland, aber auch im Ausland. Darüber hinaus bin ich natürlich als Privatperson leidenschaftlicher Vater zweier Kinder, mhm. die mich immer oft abhalten, gleichzeitig Ehemann, in meiner Freizeit begeisterter Wanderer, Toastmaster für die es vielleicht von deinen Zuhörern nicht wissen, das ist ein Redeclub, dann muss meine Frau sich nicht all die Geschichten von mir anhören, sondern ich kann das woanders machen. Und an vielen spannenden Themen interessiert, insbesondere Entscheidungen, und ich bin mir sicher, da werden wir heute noch viel drüber sprechen. Und Selbstentwicklung und beides, wie wir sehen werden, geht ja auch Hand in Hand. Ja. Vielleicht ein paar Worte, wie ich dazu gekommen bin, 1-2 Minuten zu meinem Hintergrund.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich weiß es natürlich schon, aber ich glaube, es ist wichtig für die Zuhörer auch zu hören, wo du herkommst.
Wunderbar, genau. Ich fange mal nicht an, dass ich 1980 geboren wurde, sondern ich springe mal an die Stelle meines Studiums. Ich habe ursprünglich hier in der Nähe in Potsdam, in der Universität Potsdam, Soziologie und Psychologie studiert.
Ah, ich habe auch Soziologie studiert, so ein Zufall, das wusste ich nicht.
Wunderbar, noch eine Gemeinsamkeit mehr.
Ja.
Mit großer Begeisterung, muss ich sagen. Die Begeisterung allerdings, die schwand relativ schnell, als ich fertig war mit meinem Studium, wo ich mich dann in einer sehr, sehr schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt wiederfand. Das war so 2007, 2008. Mhm. Und für alle, die es sich wahrscheinlich ohnehin schon denken können, gerade als Soziologe werden viele viele Stellen natürlich auch dann von den Ländern beziehungsweise von der Regierung finanziert und entsprechend war für alles Geld da, aber nicht dafür. Und es war ganz ehrlich gesagt für mich bewusst das erste Mal, dass ich wirklich intensiv angefangen habe, über meine Entscheidungen nachzudenken. Und das Thema Entscheidung sollte mich von dem Tag an eigentlich auch nicht mehr wirklich, wie wir sehen werden, loslassen. Mhm. Also ich habe mich wirklich die Frage gestellt, wie konnte ich eigentlich 5 Jahre was studieren, ohne mir einen Kopf darüber zu machen, welche Konsequenzen das hat, was ich genau damit machen will, wie meine berufliche Zukunft aussieht, was mir wichtig ist und so weiter.
Die Frage Nun, kann ich dir auch nicht beantworten. Ich habe ja auch Soziologie studiert.
Ja, es kommt der Klassiker, wer Taxifahrer. Nein, das war für mich keine Option. Mhm. Ich habe meinen Führerschein auch erst nach der Uni gemacht. Insofern hätte das ohnehin nicht gepasst. Ja. Nun war ich halt auf der Suche. Ich hatte dann noch eine relativ schnelle Anstellung. Das war so ein Testverhältnis, so eine Probezeit, sagt man, glaube ich. Und ehrlich gesagt, nach 2 Wochen war meine größte Sorge, was mache ich, wenn die mich nehmen in dem Institut? Und das haben sie zum Glück nicht getan. Also blieb mir die Antwort auf diese Frage dann erspart. Nun war ich dann auf der Suche und habe dann überlegt, welche Option gibt es? Und eines Tages war ich auf einer Party gewesen. Die Party an sich war relativ schlecht, trotz Alkohol. Und gerade als ich gehen wollte, habe ich ein paar Jungs an einem Tisch sitzen sehen und bin dann hingegangen und habe gesehen, dass die Karten spielen. Ich muss dazu sagen, bei uns hat man nie Karten gespielt. Und ich habe die gefragt, ob ich mitmachen darf. Die Jungs haben gesagt, na klar, bin mir sicher, die haben es nach 20 Minuten bereut, weil ich die Angewohnheit habe, wenn ich Sachen nicht verstehe, Fragen zu stellen. Mhm. Was sie gespielt haben, war Poker und ich bin dann den Abend oder in der Nacht, besser gesagt, nach Hause mit dem Wissen, wie mir jemand mitgeteilt hätte, dass man das auch online machen könnte. Gesagt, getan, nächsten Tag online, meinen ersten Online-Poker-Account eröffnet, meine Mutter angerufen, mir die Kreditkarte geliehen, einen geringen Geldbetrag geborgt. Mhm. Eine Woche später wieder zu meiner Mom, dasselbe nochmal wiederholt. Das war aber auch das letzte Mal und so bin ich dann in das Pokern reingekommen. Ich muss sagen, ich habe sehr schnell eine große Faszination für das Spiel entwickelt. Insbesondere auch rückblickend denke ich deshalb, weil es in dem Spiel wirklich nur um ein Thema geht, nämlich Entscheidungen. Ja. Und ich hatte eine große Leidenschaft auch für die Analyse des Spiels, habe mich viel mit Spieltheorie, viel mit Strategie auseinandergesetzt und habe das letztendlich dann 6 Jahre auf einem professionellen Level gemacht. Und Ende 2015 war dann die Zeit gekommen, wo ich dann auch ein bisschen Revue habe passieren lassen und mir dann auch überlegt habe, welche Sachen mir einfach fehlen. Es gab doch immer wieder ein paar verschiedene Aspekte, mit denen ich dann wirklich nicht zufrieden war. Mhm. Und ich wollte immer gerne ins Trainingsbusiness, ich wollte gerne auf die Bühne, ich wollte gerne ins Speaking-Business, ich wollte auch gerne eine eigene Unternehmung gründen und ich wollte gerne auch was mit Coaching machen, um es mal einfach zu formulieren. Mhm. Und nun sind Träume ja auch nur Schäume, wenn man nichts draus macht. Und so war dann Ende 2015, Anfang 2016 die Idee geboren, all das in Angriff zu nehmen. Habe mich dann auf eine Reise begeben, wo ich dann entsprechend viel Weiterbildung besucht habe. Das hat dann ab dem Zeitpunkt nie wieder aufgehört. Mhm. Bin in Toastmaster eingetreten, habe entsprechende Kurse besucht, habe die Coaching-Ausbildung begonnen und habe meine erste Unternehmung Ende 2016 gegründet. Und das war Action Lab Germany. Das ist, wie ich schon eingangs sagte, eine Trainingscompany, die ich in Partnerschaft mit zwei mittlerweile guten Freunden aus Budapest, die beide aus dem Sales-Management kommen, einer von Microsoft und einer ursprünglich von Teva, in Partnerschaft diese Unternehmung hier gegründet und was wir machen ist, dass es wirklich das Bindeglied zwischen Poker und zwischen der Unternehmung ist. Wir nutzen das Pokerspiel, um die Entscheidungsfähigkeit in Unternehmen zu trainieren. Für Einzelpersonen, in Teams, aber auch für die ganzen Unternehmen. Und das ermöglicht es mir jetzt all das, was ich in den 6 Jahren intensiv erlebt habe, über mich gelernt habe, über Entscheidung und Entscheidungstheorie gelernt und erfahren habe, alles zu verbinden und alles mit reinzubringen und all die Interessen, die ich auf meinem Blatt Papier zu stehen hatte, wirklich umzusetzen. Eine spannende Reise und ja, jetzt bin ich hier bei dir.
Genau. Und das heißt also, du pokerst mit deinen Kunden im Coaching und in den Workshops.
Genau. Pokern ist für uns, also es ist immer wichtig, weil es gelegentlich zu Missverständnissen führt. Wir sind kein Anbieter, der in dem Sinne, ich mache keine Pokertrainings. Das mache ich. Das kann ich hier noch anführen. Ich habe noch eine zweite Unternehmung, das ist so mein Standbein, immer noch in der Leidenschaft Poker und auch in der Community. Ich coache noch professionelle Pokerspieler. Das ist eine zweite Unternehmung, die ich habe. Da geht es aber überwiegend viel um strategische Überlegung, um spieltheoretische Überlegung, aber mittlerweile auch viel um Mindset-Coaching. Mhm. Und in den Unternehmen, in unserem Decision Lab Training, nutzen wir Poker einfach als Mittel zum Zweck. Und dafür haben wir gute Gründe. Wir kombinieren letztendlich immer Gamification mit Erfahrungslernen. Und unsere Erfahrung hat einfach gezeigt, dass man dass man das am besten spielend machen kann. Und, ich erzähle wahrscheinlich jedem, der jemals in seinem Leben Kinder beobachtet hat, wenig Neues, wenn ich sage, dass spielen zu lernen wahrscheinlich die effektivste und nachhaltigste Weise ist, zu lernen. Und es gibt sehr, sehr viele Parallelen zwischen der Art und Weise, wie man im Poker eine Entscheidung trifft und der Art und Weise, wie man Entscheidungen in Unternehmen trifft, aber auch im Leben letztendlich, denn beides geht ja ein Stück weit Hand in Hand. Und das machen wir uns bei Poker zunutze. Ne?
Was sind denn so die Gemeinsamkeiten zwischen Pokerspielen? Ich muss sagen, ich bin ein sehr schlechter Pokerspieler. Ich habe das auch mal probiert, aber ich habe es nicht verstanden. Also ich kann nicht pokern, um das auf den Punkt zu bringen. Deshalb erklär mal so einem Laien wie mir, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Pokerspielen und dem Entscheidungen treffen im Unternehmen oder im Leben?
Also einerseits kann ich dir die Angst schon mal nehmen, solltest du jemals mit dem Gedanken spielen, ein Training bei uns zu besuchen. 99% aller Leute, die zu uns kommen, haben zwar vom Poker gehört, aber haben in der Regel keine bis sehr, sehr wenig Erfahrung oder eher negative Erfahrung. Sprich, hey, kann ich Poker spielen, kann ich trotzdem mitmachen. Erst recht, ist umso besser. Sogar. Die Gemeinsamkeiten, wenn man sich überlegt, was macht man eigentlich mit Pokerspielen? Gegen dem Klischee, was man in Filmen wie James Bond oft serviert bekommt, geht's im Pokerspiel nur ein Stück weit um das Spiel mit Karten. Genau genommen hat man mit den Karten ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Die Karten bekommt man gegeben, die packt man beiseite. Es sei denn, man kann sich nicht merken, was man für Karten bekommen hat, dann muss man natürlich alle paar Minuten drauf schauen. Ansonsten liegen die Karten eigentlich beiseite und ich würde sie eher beschreiben als Informationen, die man zugeteilt bekommen hat. Und dann gibt es gemeinschaftlich verteilte Informationen, das sind die Karten, die Gemeinschaftskarten, die in der Mitte vom Tisch liegen, plus die ganzen anderen Informationen, die in Form von Chips verteilt sind auf die verschiedenen Spieler, inklusive einem selbst. Und was man stattdessen in Wirklichkeit macht, ist, man trifft beim Pokern fortlaufend Entscheidungen am laufenden Band. Genau genommen Investitionsentscheidungen. Ich würde aber auch so weit gehen, dass natürlich ist offensichtlich, dass wir ein Unternehmen die ganze Zeit Investitionsentscheidungen treffen. Wir tun das Gleiche aber vom Prinzip der Logik her genauso im Privatleben. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer etwas zu gewinnen. Wir investieren, um etwas zu gewinnen, unter der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit, dies zu gewinnen, hoch genug ist. Und da investieren wir beim Pokern insbesondere natürlich die Chips, da steckt natürlich je nachdem, wo man spielt, im Casino oder online oder jetzt privat, gegebenenfalls Geld dahinter. Und das sind ja letztendlich immer begrenzte Ressourcen. Und genau das machen wir letztendlich ja auch im Business. Und aus der Sicht eines professionellen Pokerspielers würde ich Entscheidungen immer so definieren, dass es darum geht, begrenzte Ressourcen zuzuteilen. Ja, begrenzte Ressourcen können eben Geld, Energie, Humankapital und so weiter sein. Unter Zeitdruck, mit begrenzten Informationen, in der Regel unter einem hohen Wettbewerbsdruck und kontinuierlich konfrontiert mit Risiko und Ungewissheit. Weil das ist ja das und oder die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Nicht nur im Pokern, sondern genauso im Leben, genauso im Geschäftsleben, wie im Privaten. Immer Entscheidungen werden immer getroffen unter den Bedingungen von Risiko und Ungewissheit.
Ja, genau, ja. Und das ist im Pokerspielen genauso wie in den alltäglichen Entscheidungen, sei es als Privatperson oder wie als Unternehmer.
Ja. Genau, ich treffe ja jeden Tag Entscheidungen, bisschen auch im privaten Leben natürlich, wenn ich mir überlege, was mache ich am Wochenende mit Familie, wo fahre ich hin in den Urlaub, ist es mir das Geld wert, ist es mir die Zeit wert, im semi-privaten Bereich, bei Weiterbildungsmaßnahmen habe ich dasselbe, wo ich mir die Frage stelle, ist es das wert, jetzt ein X Euro zu investieren in die nächste Weiterbildung. Und im Beruflichen ist es nun ganz offensichtlich in einer Firma oder wenn man selbstständig ist, dass ich die ganze Zeit natürlich Investitionsentscheidungen treffe und vor dem Hintergrund meine Ressourcen ja immer begrenzt sind.
Ja. Was ich immer wieder feststelle, auch in meinen Personal Trainings und Coachings, ich habe häufig Unternehmer bei mir und die müssen ja entscheiden können, sonst wären sie gar nicht so weit gekommen, wie sie eigentlich sind. Auch für Führungskräfte gilt das. Und trotzdem stoßen wir dann immer wieder auf Situationen, wo ihnen das nicht gelingt. Jetzt bei mir im Zeitmanagement zum Beispiel können sie sich nicht entscheiden, worauf sie Prioritäten legen wollen oder welchen Weg sie einschlagen wollen bezüglich der Arbeitsorganisation oder so. Also ich beobachte das häufig. Sehr entscheidungsfreudige Menschen, die schon viel entscheiden konnten, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Und bei ganz anderen alltäglichen Entscheidungen gelingt ihnen das plötzlich nicht. Weshalb ist das so? Hast du da eine These oder einen Grund dafür?
Also einerseits ist es natürlich immer, du sagst es ja, ich zitiere hier, sie müssen ja fortlaufend entscheiden, sonst wären sie auch nicht da, wo sie sind.
Genau.
Einerseits ist das insofern natürlich auch mal ein bisschen zweideutig zu betrachten, weil man ja auch nicht wüsste, wo könnten sie alternativ sein, wenn sie anders entscheiden.
Das ist richtig.
Sie könnten ja beispielsweise auch besser sein oder an einem anderen Ort sein oder an einem in einer anderen Phase ihrer Karriere beispielsweise. Mhm. Also man hat, und das ist auf die fehlende Information, auf das hohe Maß an Ungewissheit zurückzuführen, man hat halt keine Referenzpunkte, man kennt die anderen Alternativen nicht, man weiß nicht, wie wäre es denn gewesen, wenn ich mich an der Stelle zum Beispiel nicht für ein Soziologiestudium entschieden hätte, sondern ich will jetzt nicht sagen VWL oder BWL, weil das wäre so klassisch, sondern irgendwas anderes gemacht hätte, was anderes studiert hätte. Und ich habe ja auch schon den Punkt angesprochen, die ganze Zeit, wenn wir Entscheidungen treffen, machen wir das ja immer im Kontext von Risiko und Ungewissheit. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn wir schnell entscheiden müssen, dann haben wir eigentlich keine andere Wahl, als auf die intuitive oder auf den intuitiven Entscheidungsmodus zurückzugreifen. Mhm. Weil, wie wir alle wissen, rationales Denken braucht Zeit. Nun ist das Problem, evolutionsbiologisch sind Risiko und Ungewissheit nicht unbedingt die besten Freunde unseres Gehirns. Das kennen wir alle. Mhm. 50.000 Jahre in der Vergangenheit war es alles andere als hilfreich, nicht zu wissen, was hinter dem nächsten Baum ist, was am nächsten Tag passiert. Das waren alles Gefahrenquellen. Und das ist ja bei uns im limbischen System emotional immer noch verankert. Mhm. Wenn jemand jetzt aber gezwungen ist, schnell zu entscheiden und deshalb, wie ich schon sagte, intuitiv entscheiden muss, muss man sich ja die Frage stellen, was sind denn die Quellen dieser intuitiven Entscheidung, die ja, wie wir wahrscheinlich alle wissen, immer unterbewusst, aus dem Unterbewusstsein kommen? Mhm. Und da haben wir in der Regel zwei, und das sind Erfahrung und Emotionen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie komplex die Welt ist und wie viele Informationen uns fehlen, andauernd, und wie viel wir nicht verstehen, dann haben wir immer wieder das Problem, dass uns Erfahrung in vielen Bereichen fehlt. Ja. Mir fehlt ganz klar die Erfahrung, wie wäre es denn, wenn ich jetzt Jura studiert hätte? Oder wie wäre es denn, wenn ich jetzt Philosophie studiert hätte und so weiter? Mhm. Und das passiert uns natürlich auch an den alltäglichen Entscheidungen. Ich weiß es nicht, entscheide ich mich jetzt, dieses Projekt weiterlaufen zu lassen auf Arbeit in der Firma? Oder sage ich mir, okay, wir cutten das jetzt hier und wir beenden das und investieren unsere Ressourcen in ein anderes Projekt? Das weiß ja keiner. Mhm. Demzufolge fehlen einfach die Erfahrungswerte oder sie sind nur mittelmäßig ausgeprägt in vielen Situationen und es bleibt nichts anderes übrig, als auf Emotionen zurückzugreifen. Ja. Ganz einfach. Mhm. Und das kann man am Pokertisch, was jetzt vielleicht etwas abstrakt klingt, das wiederum spricht auch für Poker als Tool in unseren Entscheidungstrainings, das kann man da wunderbar sichtbar machen. Weil wenn die Leute, so wie du jetzt beispielsweise, an den Tisch kommen, zum ersten Mal da sitzen, haben die eigentlich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Und was passiert? Wir bringen natürlich etwas Zeitdruck rein, weil wir jetzt nicht sagen, okay, du möchtest eine Entscheidung treffen, nimm dir 4 Stunden Zeit, dann ist der Workshop vorbei. Oder nimm dir 8 Stunden Zeit, dann ist der ganze erste Tag vorbei und alle langweilig. Mhm. Also zwingen wir die Leute schon ein bisschen schnell Entscheidungen zu treffen und sie merken genau das, was ich gerade theoretisch vielleicht etwas abstrakt beschrieben habe, wirklich emotional. Sie merken nämlich, ich habe keine Erfahrung, mir bleibt nichts anderes als die Emotionen. Mhm. Und dann kommen ganz schnell auch bestimmte Tendenzen durch und dann kommt natürlich auch sowas durch wie die Angst vor Fehlern, gegebenenfalls. Die Angst, Entscheidungen zu treffen, die man nicht rechtfertigen kann. Die Angst, dass man die Sache nicht kontrollieren kann, dass man sich gegebenenfalls überhaupt nicht entscheiden kann. Und das passiert beim Pokern sehr, sehr häufig, dass die Leute sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wir sagen, schön, aber entscheide dich trotzdem. Ja. Und vor allen Dingen, wir können das da auch machen, weil das ein sicherer Rahmen ist. Ja. Dann gibt es da mal Business-Situationen, wo man sagt, wir haben den Entscheidungsdruck und auf Emotionen basierte Entscheidungen sind, wenn sie nicht, würde ich mal sagen, wenn sie nicht belegt werden können mit Erfahrungswerten, sprich mit dem Wissen, mit soliden Annahmen und so weiter, dann ist das eine sehr, sehr schwierige Kiste. Und das merken die Leute physisch. Mhm.
Das heißt also, du nutzt das Pokerspiel auch, um den Menschen ihren Referenzrahmen, ihre Quelle aufzuzeigen, nämlich welche Emotionen springen ein, wenn man keine Erfahrungen hat. Die sind ja da, aber häufig kennen wir die ja gar nicht so sehr. Und durch das Pokerspiel machst du das einem bewusst.
Absolut, genau. Also das ist, hast du wunderbar zusammengefasst. Es geht wirklich darum halt in erster Instanz, wenn die Leute am Pokertisch sitzen, erstmal zu merken, wie mache ich überhaupt Entscheidungen oder wie fühlt sich das überhaupt an? Wie weit kann ich das überhaupt verbalisieren? Und das ist insofern wichtig, weil wir kommunizieren ja die ganze Zeit mit uns selber. Und das merken wir spätestens dann, wenn die Sache knifflig wird. Wenn wir beispielsweise mit schwierigen Ergebnissen konfrontiert sind und dann gibt es plötzlich so einen inneren Dialog, der allzu häufig sehr kritisch ist. Mhm. Gleichzeitig merken wir eben, dass wir in vielen Situationen, wo uns Erfahrungswerte fehlen, man uns gleichzeitig aber drängt, schnell entscheiden zu müssen, wir auf Emotionen zurückgreifen müssen. Und das wird in dem Moment in einem Prozess der Selbstreflexion wunderbar sichtbar. Und genau dieser intuitive Entscheidungsmodus, den die Leute da leben, der ist halt extrem anfällig für bestimmte kognitive Verzerrungen und Störungen. Mhm. Und dieses Selbstwissen nicht nur zu lesen und zu erlernen, sondern wirklich zu erfahren, ist wirklich die Ausgangsbasis für jeglichen Entwicklungsprozess.
Und ich nehme auch an von deinen Workshops und Coachings, das wird ja erst die Basis sein. Das geht ja dann natürlich noch weiter. Aber da wollen wir nicht zu viel verraten, denn wir wollen ja nicht gleich alle Karten auf den Tisch legen sozusagen, sondern einfach das nehmen als Ausgangsbasis und als absolute gute Inspiration auch mal vielleicht darüber nachzudenken, wie ich eigentlich entscheide, wenn ich keine Erfahrungen habe.
Und wenn ich noch einen Satz zufügen darf, das Interessante ist dann, weil wir das ja viel mit Teams machen, wenn man dann merkt, wie schwierig es schon ist, selber auch zu artikulieren, erstmal im Geiste und dann auch anderen Leuten gegenüber, wie man die Entscheidung getroffen hat. Und auch, das geht auch viel Hand in Hand mit Ehrlichkeit und mit einem gewissen Vertrauensklima, was dafür dann notwendig ist, dann kann man sich leicht vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man jetzt plötzlich 6, 7 Leute am Tisch hat, die alle unterschiedlich denken und unterschiedliche Sachen meinen, wenn sie dieselben Wörter oder Begriffe nutzen. Und deswegen ist es für uns eben wichtig, das zu nutzen und einen gemeinsamen Rahmen zu einer gemeinsamen Entscheidungssprache zu etablieren, auf die alle zurückgreifen können, dass wir wirklich alle dasselbe meinen, soweit wie es machbar ist, wenn wir bestimmte Wörter und Prozesse beschreiben oder nutzen.
Und das könnte ja auch dazu führen, dass die Produktivität dieses Teams, das da am Tisch sitzt, deutlich steigt, weil plötzlich weiß man, welche Sprache nutzen wir eigentlich für die Entscheidungen, wie finden wir zu Entscheidungen und so können wir schneller bessere Entscheidungen treffen.
Absolut, ja. Absolut. Kann ich ganz unterstreichen. Und das geht aber immer nur, wie ich schon sagte, halt mit sichtbar machen. Es hilft ja nichts und das passiert, das habe ich in meinen Gesprächen relativ schnell auch mitbekommen, in den Gesprächen, die ich mit Führungskräften geführt habe. Es ist häufig so, dass der Druck natürlich entsprechend hoch ist. Mhm. Es gibt eine wichtige Entscheidung, die getroffen werden muss, aber man schafft es nicht, sie zu treffen. Es gibt bestimmte Vetos hier und da. Und dann ist man an einem Punkt, wo man sagt, okay, wie kommen wir produktiv aber weiter? Es bringt ja nichts, wenn Person A zu Person B sagt, ich bin mit der Entscheidung so nicht einverstanden, sondern man muss es ja auch verbalisieren. Man muss ja auch sagen, wo im Entscheidungsprozess siehst du denn jetzt Möglichkeiten, Sachen anders zu machen, die zielführend uns ermöglichen, eine Entscheidung jetzt hier zu treffen. Und nicht einfach nur intuitiv das hier zu blockieren, wieder beispielsweise aufgrund von bestimmten Emotionen, weil man die Person nicht mag oder die Idee dahinter nicht mag und so weiter. Aber das erfordert immer, das wirklich zu visualisieren, zu sagen, was sind die einzelnen Schritte? Und hier gibt es entweder Missverständnis oder hier stimme ich mit deinen Annahmen, mit den Wahrscheinlichkeiten und so weiter nicht überein. Lass uns daran arbeiten.
Jetzt haben wir über Entscheidungen gesprochen, wie man auch Entscheidungen trifft, aufgrund welcher Quelle und so weiter. Es gibt ja aber auch eine Entscheidungsmüdigkeit. Wie kommt es eigentlich dazu und wie findet man da raus? Hast du da auch Erfahrungen?
Ja, definitiv. Mir blieb ja letztendlich eigentlich nichts anderes übrig in all den Jahren. Und ich habe wirklich lebhaft noch viele Momente vor Augen, wo ich abends dann wirklich nach einem langen Arbeitstag zu Hause saß und wirklich platt war. Wo auch geistig nicht mehr viel machbar ist. Du stehst dann auf und verlässt deinen Arbeitsplatz. Und es ist ja nicht einfach so, und das wird jeder unterstreichen können, der beruflich viele Entscheidungen treffen muss, dass man sich dann einmal schüttelt und man ist wieder fit. Im Gegenteil. Eigentlich war der Tag dann meistens gelaufen. Und ich mag immer die Metapher, sich die Entscheidungsfähigkeit einfach als Muskel vorzustellen. Jeder Muskel, wenn man ihn häufig benutzt, dann ermüdet er. Und da gibt es viele auch interessante Studien zu den Themen, wo man einfach geschaut hat, wie viele Entscheidungen oder wie beeinflusst denn die Quantität von Entscheidungen überhaupt die Qualität von Entscheidungen. Auch tolle Sachen, die man gemacht hat, man konnte auch nachweisen in vielen Studien, dass beispielsweise Geschworene in amerikanischen Gerichten, umso länger der Tag voranschreitet und so länger der Prozess geht, umso schlechtere Entscheidungen treffen. Also schlecht im Sinne von Abweichen von objektiven Kriterien. Und das ist dann natürlich schon sehr, sehr wichtig, das auch zu berücksichtigen, wenn man überlegt, wie wollen wir auch so einen Gerichtsprozess möglichst objektiv abbilden und strukturieren, dass wir auch vernünftige Ergebnisse bekommen. Oder ein gutes Beispiel, was jeder, der auch Kinder hat, wahrscheinlich auch ein bisschen kennt, im Supermarkt, spätestens wenn man an die Kasse kommt, es stehen ja immer diese ganzen Süßwaren in der Regel. Das ist einerseits natürlich ein bisschen für die Kinder, das ist aber genauso auch verkaufsstrategisch ganz clever platziert, auch für die Erwachsenen. Weil wenn man durch den ganzen Supermarkt läuft, trifft man ja eine Entscheidung nach der anderen. Es sei denn, man beugt ein wenig vor und hat eine Einkaufsliste. Man trifft eine Entscheidung nach der anderen. Und wenn man dann im Kassenbereich ankommt, dann ist man wesentlich müder. Und wenn man müder ist, fallen wir wieder zurück ins intuitive Entscheidungssystem. Unbewusst, haben wir vorher besprochen, Emotionen. Und die Emotionen sind natürlich immer pro Zucker, pro Süßigkeiten. So ist unser auch ein bisschen strukturiert. Und es gibt schon einige Sachen, die man da machen kann. Und ich würde auch so weit gehen, absolut machen muss. Das erste ist natürlich wieder Bewusstsein schaffen überhaupt. Mhm. Genau das, was wir gerade machen und sich überlegen. Erstens, gibt es das? Ganz klar ja. Was ist das und wie funktioniert das? Und wie kann ich das entsprechend reflektiert auch mir zunutze machen, um eben dafür zu sorgen, dass ich nicht in solche Situationen komme? Man kann, das habe ich zum Beispiel bei mir viel gemacht, bestimmte Regeln aufstellen, also Heuristiken einfach. Mhm. Eine habe ich schon genannt, im Supermarkt einfach eine klare Einkaufsliste zu haben. Das ist eine ganz triviale Sache, die sich aber prinzipiell auf alle anderen Bereiche auch übertragen lässt. Mhm. Sowas wie, ich würde zum Beispiel keine schweren Entscheidungen mehr am Abend treffen. Wenn ich weiß, ich bin abends platt oder ich habe lange gearbeiten müssen, dann würde ich keine schweren Entscheidungen mehr treffen wollen am Abend, sondern würde die wirklich auf meine mentale Primetime verlegen. Mhm. Und das erfordert natürlich auch wieder ein gewisses Maß an Selbstreflexion. Wann ist denn diese Primetime? Wann ist es denn am strategisch sinnvollsten, die wichtigsten Entscheidungen im Arbeitstag zu treffen? Gleichzeitig auch sowas wie sich abzuschirmen. Also man hat ja auch noch, wenn auch nur begrenzt, aber immerhin hat man ja auch einen Einfluss auf seine Umwelt. Mhm. Also ich kann auch auf Arbeit mir bestimmte Freiräume schaffen und kann sagen, okay, ich beantworte bestimmte E-Mails oder E-Mails generell nicht zu bestimmten Zeiten, sondern habe wirklich ganz klare Arbeitszeiten, in denen ich auch nicht abgelenkt werde. Man kann, wie ich schon sagte, Routinen etablieren. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe, lege ich meine Sachen für den nächsten Tag raus. Das waren die Sachen, die meine Mutter mir vergeblich gefühlt 20 Jahre versucht hat einzutrichtern. Und jetzt irgendwann mit 35 habe ich dann angefangen, das selber zu machen. Aha. Nachdem ich ein schönes Buch namens von dem Chris Bailey, der Titel ist Productivity Project, ein wunderbares Buch zu dem Thema, gelesen hatte. Und Sachen rauslegen, dann hat man morgens keine Entscheidung. Das Handy bleibt aus, dann vermeidet man morgens Entscheidungen, nachdem man aufsteht. Aha. Dann ein routiniertes Frühstück zu haben, bei mir ist es dann mit der Familie, dann bringe ich die Kinder zur Arbeit, zur Kita, nicht zur Arbeit, jetzt habe ich mich verplappert. dann gehe ich meditieren und dann beginnt der Arbeitstag.
Ja.
Genauso kann man Entscheidungen delegieren. Also es gibt wirklich eine Vielzahl von Sachen, die man machen kann. Und die Basis, und da erzähle ich niemandem was Neues, ist natürlich immer eine mentale und physische Gesundheit.
Ja.
Also Ruhepausen, der Mensch braucht Ruhepausen, körperliche Fitness, ich sage nur Körpergeist, ne? Ernährung, Schlaf, aufladen, weil ansonsten sind diese ganzen Tools, die man sich aneignet und die man nutzt, verpuffen einfach, ne, wenn man morgens todmüde aus dem Bett fällt, weil man wieder nur 4 Stunden Schlaf bekommen hat.
Ja, definitiv. Das sind wunderschöne Beispiele, wie man eben auch Entscheidungen einmal trifft und dann eigentlich nur noch der Routine folgt, eben was ziehe ich an oder wie beginne ich meinen Tag oder diese Dinge. Das ist ja eigentlich auch eine Entscheidung. Du entscheidest dich, bis um 10 Uhr keine Mails abzurufen oder irgend sowas. Du triffst die Entscheidung einmal und bleibst dann dabei und hast dann sozusagen dein Reservoir an Entscheidungskraft voller als andere vielleicht.
Und absolut.
Das kennt man ja auch, man kennt ja die typischen Beispiele, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, die immer genau gleich angezogen waren, Barack Obama übrigens auch, genau.
Ja,
der hatte, glaube ich, nur 2 Anzüge, graue und blaue oder so. Und da musste er vielleicht noch die Krawatte auswählen, aber das war vielleicht ein Zufallsgriff. Aber genau, einfach damit sie noch genug Power haben für die weiteren Entscheidungen und nicht dieses Reservoir da schon zu früh verbraucht haben.
Absolut. Also es mag auch teilweise vielleicht ein bisschen komisch klingen, vielleicht sogar ein Touch lächerlich, dass man denkt, Mensch, was kann da schon so wichtig dran sein, mal ein paar so dieser Entscheidungen zu treffen. Aber es summiert sich sehr schnell auf und es gibt auch tolle Studien zu dem Thema, unter anderem von dem Dan Ariely, der Dollar und Cents geschrieben hat. Und es gibt ja dieses etwas, ich nenne es mal Vorurteil, dass insbesondere Leute, die weniger finanzielle Ressourcen, das ist eine Studie, die man in Amerika gemacht hat, über weniger finanzielle Ressourcen verfügen, in der Regel qualitativ schlechtere Entscheidungen treffen. Und dann hat man sich man hat am Anfang gedacht, das hat mit dem Bildungsniveau zu tun und es mag auch Korrelationen diesbezüglich geben. Man hat dann aber festgestellt, dass die Leute aufgrund der geringeren finanziellen Ressourcen, die haben, jede Entscheidung, die die treffen, viel, viel mehr Konsequenzen hat, als wenn man wirklich, sagen wir mal jetzt 100 Euro oder 100 Dollar in dem Falle am Tag zur Verfügung hätte. Das heißt, wenn man nur 10 Dollar am Tag zur Verfügung hat, dann muss man sich überlegen, ob man jetzt was essen geht, irgendwo bei McDonald's und ob man dann mit Bus noch nach Hause kommt oder ob man läuft oder ob man ins Kino gehen will und dann 2 Tage hungern muss. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das, da konnte man sehr gut zeigen, dass diese, man nennt es so, Consequential Decisions wirklich einen großen Effekt haben auf die Müdigkeit und die Leute ermüden viel, viel schneller, einfach weil jede Entscheidung für sie wesentlich wichtiger ist und anstrengender als für andere Leute.
Ja, verstehe. Sehr schön. Lieber Tino, das war ein ganzes Füllhorn an Inspirationen und Anregungen, sich selber mal zu hinterfragen, auch eben, wie man selber Entscheidungen trifft. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
Wunderbar. Es war mir eine Freude.
Ja, soweit mein Gespräch mit Tino Engel. Bestimmt möchtest du jetzt mehr über Tino Engel und seine Arbeit erfahren. Das kannst du tun, indem du auf seine Webseite unter tinoengel.com wechselst. Tino Engel in einem Wort, das wird geschrieben, wie man es halt sagt, .com. Dort findest du alles über Tino und seine Arbeit. Diesen Link, sowie natürlich auch den Link zu seinem LinkedIn-Profil, zu den beiden Büchern, die er erwähnt hat und zu meinem Artikel über Entscheidungsmüdigkeit, sowie natürlich den Link zu meinem Online-Workshop Arbeite klüger, nicht härter unter produktiver.ch/OWS. All das findest du in den Shownotes in deiner Podcast-App oder unter ivanblatter.com/251, denn du weißt ja, das heißt, dass das bereits die 251. Folge meines Podcasts war. Ja, und damit bin ich durch. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn du mir in der Zwischenzeit eine kleine Freude machen möchtest, dann schenk mir doch ein paar Sterne bei iTunes oder schreibe eine kurze Rezension. Das kostet dich nur, ja, 30 Sekunden, führt aber zu meiner ewigen Dankbarkeit. Vielen Dank und vergiss nicht, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.